Also, wir machen heute Morgen eine Zeitreise. Und zwar gehen wir 2000 Jahre zurück. Verschiedene Fragen zu dem Text aus dem Lukas-Evangelium sollen uns helfen, das zu verstehen, was unsere Hauptdarsteller, der Zacharias und Elisabeth, vor rund 2000 Jahren erlebt haben. Wir schauen die einzelnen Puzzleteile ein bisschen genauer an, damit wir nachher das Ganze verstehen können. Je mehr ich in der Vorbereitung in den Text eingetaucht bin und mich damit beschäftigt habe, desto mehr hat es mich gepackt und desto faszinierter bin ich geworden. Also, fangen wir an mit dem Lukas. Wer ist der Lukas? In den ersten vier Versen wird er erwähnt. Der Lukas ist ein Griech, als Griech geboren und von Beruf ist er Arzt. Als Wissenschaftler ist er prägt von der griechischen Kultur und legt Wert auf Genauigkeit und Wahrheit. Darum ist es ganz natürlich, dass er am Anfang von seinem Evangelium klar sagt, dass er für seinen Freund Theophilus einen zuverlässigen Text schreiben will, der auf Tatsachen aufbaut. Der Lukas ist ein sorgfältiger Historiker. Nur im Lukas-Evangelium findet man den ganzen Stammbaum von Jesus bis zum Abraham zurück. Auf der einen Seite will der Lukas das Leben von Jesus als 100% Mensch zeigen, also als Sohn der Menschen. Auf der anderen Seite will er zeigen, dass Jesus 100% Gottes Sohn ist, also Gottes Sohn. Lukas ist ein enger Freund von Paulus und teilweise hat er ihn auch auf der dritten Missionsreise begleitet. Der Lukas ist ein Augenzeuge vom Entstehen und von der Entwicklung der Urgemeinde. Darum hat er auch Kontakt gehabt zu den ersten Jüngern und er hat sie ausfragen können und erkennt die aktuellen politischen Verhältnisse und die geschichtlichen Fakten. Darum ist es nicht erstaunlich, dass der Lukas auch die Apostelgeschichte geschrieben hat. Er ist der einzig bekannte nicht-jüdische Autor von neutestamentlichen Schriften. Und der Lukas hat die Schriften etwa 60 Jahre nach Christus geschrieben. Ein paar Besonderheiten vom Lukas-Evangelium. Es ist das umfangreichste von den vier Evangelien. Und der allgemeine Wortschatz und die Wortwahl zeigt die Bildung von dem, wo das Evangelium geschrieben hat, also vom Lukas. Es ist nicht verwunderlich, dass Krankheiten genauer beschrieben sind und als erfahrener Arzt zeigt er auch viel Mitgefühl in diesen Geschichten, die er beschreibt. Die Beziehung von Jesus zu den Menschen ist ihm wichtig und er probiert das immer wieder aufzuzeigen. Es ist auch erstaunlich, Frauen haben bei ihm einen besonderen Stellenwert. Viele Berichte kommen nur im Lukas-Evangelium vor. So zum Beispiel der verlorene Sohn, das verlorene Schaf, der barmherzige Samariter. Genau, so viel zum Lukas. Es geht dann weiter mit dem Vers 5. Dort lesen wir vom König Herodes. Wer ist der König Herodes gewesen? So soll er ausgesehen haben. Das ist Herodes der Grosse, der ist vom römischen Senat als König der Juden bestätigt worden. Seine politische Laufbahn ist turbulent und unter den Juden ist sie umstritten. Historisch ist er in der Zeit vor Christus verantwortlich für eine 30-jährige Friedensphase und für einen wirtschaftlichen Umschwung in dieser Region. Mehrere Bauprojekte im jüdischen Gebiet hat er ausführen lassen. So zum Beispiel der Tempel in Jerusalem hat er erweitert und verschönert, um so die Gunst der Juden zu sichern. Aber er hat über dem Tempeleingang einen römischen Adler platziert. Sein Wohlwollen gegenüber den Juden ist natürlich politisch motiviert gewesen. Und der Herodes der Grosse, der macht später ein Massaker unter den Kleinkindern von Bethlehem. Er hat probiert oder hat vergeblich probiert, Jesus kurz nach seiner Geburt umzubringen, weil die Sterndeuter, bekannt als die Weisen aus dem Morgenland, sich beim Regierungssitz vom Herodes dem Grossen in Jerusalem sich nach einem neuen König der Juden erkundigt haben. Also so viel zum Herodes. Jetzt kommen wir zum Zacharias und Elisabeth. Wer sind sie gewesen? Der Zacharias ist Priester. Er und seine Frau Elisabeth haben priesterliche Vorfahren. Und sie werden als geistliche Vorbilder beschrieben. Das, was sie tun, das kommt von Herzen. Ihr Gehorsam und ihre Treue zu Gott sind sichtbar. Wenn ein Jude wissen will, was ich glaube, dann wird er mich fragen, zeig mir, wie du lebst, und ich sage dir, was du glaubst. Er will von mir kein gut formuliertes Glaubensbekenntnis hören, sondern er will wissen, wie ich lebe. Zacharias und Elisabeth haben Gott vertraut, voll und ganz, und leben nach dem Willen von Gott. Das tönt, als wäre alles bestens. Aber sie haben kein Kind können haben, weil Elisabeth unfruchtbar ist. In der jüdischen Kultur ist das ein Zeichen aber dafür, dass der Segen von Gott fehlt. Der Zacharias und Elisabeth sind zu diesem Zeitpunkt schon alt gewesen und haben aufgehört, noch auf Kinder zu hoffen. Was für eine Enttäuschung. Die sichtbare Realität in ihrem Leben zeigt kein Segen von Gott. Trotzdem halten sie treu und unumstößlich an dieser unsichtbaren Realität von der Treue von Gott fest, so wie es im Psalm 112, Vers 4 beschrieben ist. Selbst in dunklen Stunden leuchtet dir ein Licht. Der Herr ist voll Erbarmen, gnädig und gerecht. Die Elisabeth und der Zacharias zweifeln nicht an der Güte von Gott. Sie machen das, was sie glauben. Sie vertrauen voll und ganz. Sie vertrauen grenzenlos in die Güte von Gott. Ihren unerfüllten Kinderwunsch und der fehlende Kindersegen sind für sie zweitrangig. So viel zum Zacharias und zu Elisabeth. In den Versen 8 bis 10 lesen wir dann vom Tempel und vom Priesterdienst von Zacharias. Was sind die Aufgaben von einem Priester und wie hat das dort mal ausgesehen? Wie der Tempel genau ausgesehen hat, ist nicht hundertprozentig sicher und hundertprozentig sicher überliefert. Aber so soll er ausgesehen haben. Wir haben hier einerseits, also auf dieser Seite ist Süden, Westen, Norden, Osten. Und das hier, der Teil und der Teil, das ist der Vorhof mit dem Säulengang für die Nicht-Juden, die doch zu dem Heiligtum der Juden haben wollen pilgern. Andererseits haben wir den Tempelbereich, das ist der da, und der ist nur für die Juden bestimmt. Der Tempel als jüdisches Heiligtum, wie das ausgesehen hat, das ist eigentlich klar. Das wäre das da. Es hat einerseits den Priestervorhof, das ist der Teil da. In dem Priestervorhof ist da der Brandopferaltar mit der Rampe dazu. Das da ist der Platz, wo die Opfertiere geschlachtet werden. Und das ist die Absperrung für die jüdischen Männer. Nur die haben da rein dürfen und sie können zuschauen, wie die Opferhandlungen ausgeführt werden. Also dort haben die jüdischen Männer rein dürfen, wenn sie kultisch rein gewesen sind, um eben die Opferhandlungen mitzuverfolgen. Dann haben wir da den Eingang zum Heiligtum, der ganze Teil, das ist das Heiligtum. Das ist eine Doppeltüre gewesen. Und im hinteren Bereich, da ist das Allerheiligste abgetrennt durch einen doppelten Vorhang. Der ist dann ja verrissen beim Tod von Jesus. Einmal im Jahr am Versöhnungstag darf der hohe Priester da in das Allerheiligste rein. Im vorderen Bereich, das ist der Bereich da, hat es einerseits den siebenarmigen Leuchter, den Tisch mit dem Schaubrot und den Rauchopferaltar. Einmal täglich wird der Leuchter kontrolliert, also der siebenarmige Leuchter, die Schaubrot ausgewechselt und das Räucheropfer ausgeführt. Währenddem, dass das Rauchopfer ausgeführt wird, während dieser Zeit sind die Juden da und da draußen und beten, weil sie warten darauf, dass der Rauch aufsteigt. Der Rauch ist ein Symbol, dass jetzt Gebet zum Thron vom Vater im Himmel oder zum Thron von Gott aufsteigt. Der Teil da, das wird als Vorhof der Frauen bezeichnet, obwohl der untere Teil da, der ist für die jüdischen Männer reserviert. Und oben, Balkon ähnlich, hat es einen Bereich gehabt, der nur für die jüdischen Frauen war. Der Nathan und ich sind einmal vor ein paar Jahren in den Synagogen in Zürich gewesen. Und dort ist es also heute noch so. Unten sitzen die Männer und auf der Umlauf der Empore sind die Frauen. Es hat da im Vorhof hat's vier Bereiche. Der Bereich da oben, der ist für die Aussätzigen, die geheilt worden sind, dass sie von den Priestern geprüft werden und dass der Priester auch die Heiligung vom Aussatz bestätigt. Die beiden Bereiche da und da, das sind Lager gewesen für Holz, Öl und Wein. Und der Bereich da unten, der ist reserviert gewesen für die Juden, die ein Gelübde haben wollen ablegen. Oder sich haben wollen besonders absondern für eine Zeit für Gott. Dann zum Schluss der Eingang zum Tempel ist da mit einem Dreifachportal und einer halbrunden Stege mit 15 Stufen. Das ist da. Und das ist der Ort, wo die Leviten einmal Musik gemacht haben. So viel zum Tempel. Die Priester haben die Aufgabe gehabt, sie sind zuständig für die Opferhandlungen. Sie haben die gottesdienstlichen Handlungen überwacht. Sie sind zuständig für den Dienst im Heiligtum und eben die Prüfung der Aussetzungen, dass sie die Heiligen bestätigen können. Zur Zeit von Zacharias hat es etwa 20'000 Priester gegeben. Und ich denke, wir können uns vorstellen, dass da in diesem Bereich nicht gerade 20'000 Leute Platz gehabt haben. Es sind also viel zu viele, dass alle gleichzeitig im Tempel haben können sein. Darum sind die Priester in 24 Gruppen aufgeteilt gewesen, zu je etwa 800. Die 800, die kommen zweimal im Jahr während 7 Tage dran, den Tempeldienst zu tun. Aber auch das sind immer noch zu viele. Also wenn man denkt, dass da 800 Leute Platz haben, ist das ein bisschen viel. Darum haben sie gelöselt, wer von diesen 800 da zum Zug kommt. Die Chance bei einem Einsatz war etwa 1 zu 100 gewesen, eine Gelegenheit, die sich nicht so viel gegeben hat, dass man als Priester ausgelost worden ist, überhaupt zu dieser Gruppe zu gehören, die während diesen 7 Tagen in den Tempel hat rein dürfen. Und noch kleiner war die Chance, dass aus dieser Gruppe der Name gelöselt wurde, wer dann überhaupt da rein darf. Eines Tages fällt das Los auf den Zacharias. Er darf ein Teil sein von dieser Tempeldienstgruppe. Aber das Los entscheidet gerade nochmal für ihn, dass er ins Tempelheiligtum hineingehen darf. Aber das ist kein Zufall. Dass der Zacharias gerade an diesem Tag ausgelost worden ist. Gott lenkt die Ereignisse der Geschichte so auf eine übernatürliche Art und Weise, wird das Kommen vom Messias auf die Welt vorbereitet. So viel zum Tempel und zum Priesterdienst. In den folgenden Versen 11 bis 20 lesen wir von einem Engel. Engel. Vom Anfang der Bibel bis zum Schluss lesen wir immer wieder von Engeln. Sie werden über 300 Mal erwähnt. Einerseits sind sichtbare, eindeutige Engelswesen. Zum Beispiel ganz am Anfang bewachen Cherubim-Engel den Garten Eden und sie werden ja mit Flügeln beschrieben. Andererseits gibt es auch Engel, die nicht erkennbar in der Gestalt von Menschen sind. Zum Beispiel wird der Lot und seine Familie aus Sodom herausgeführt durch Menschen, die der Lot nicht als Engel erkennt. Engel bewegen sich mühelos durch Raum und Zeit und haben verschiedene Funktionen. Es gibt drei Ebenen und drei Funktionsebenen von Engeln. Die erste, das ist Seraphim, Cherubim und Throne. Sie sind direkt Gott unterstellt. Die zweite Ebene, das sind Heerscharen, Herrschaften, Gewalten und Mächte. Sie sorgen dafür, dass der Wille von Gott ausgeführt wird. Und sie sind dafür verantwortlich, sie drängen das Böse zurück, das sich dem Willen von Gott entgegenstellen will oder entgegenstellt. Die dritte Ebene, das sind Fürstentümer, Erzengel und Engel. Sie begleiten und beschützen Menschen im Alltag, das können sie sichtbar und unbemerkt machen. Oder sie tun als Menschen sichtbar den Willen von Gott mitteilen und Ratschläge weitergeben und ermutigen. Der Gabriel ist ein Engel von dieser dritten Kategorie gewesen, wenn man dem so will sagen. Übrigens bringt er in der Lehre vom Islam den Koran am Prophet Mohammed. Er kommt also auch dort vor. Im Vers 19 gibt sich der Engel als Engel Gabriel zu erkennen. Er erscheint zum zweiten Mal. Wenn das erste Mal, weiss das jemand von euch? Ja, das ist dann später gewesen. Aber vorher ist er im Buch Daniel mehrmals erwähnt und auch von Daniel beschrieben als imposante Erscheinung. Dannsmal erklärt der Engel Gabriel dem Daniel die verschiedenen Zukunftsvisionen. Der Gabriel ist einer der sieben ranghöchsten Engel, wie es in Offenbarung 8, Vers 2 beschrieben wird. Die ranghöchsten Engel werden auch Erzengel genannt und haben spezielle Aufgaben. In der Bibel werden zwei von diesen Erzengeln genannt, der Gabriel und der Michael. Die normalen Engel, wie die, die bei den Hirten zu sehen sind, die kümmern sich um einzelne Menschen und Menschengruppen. Gabriel bedeutet, der Name Gabriel bedeutet auf Hebräisch, Gott ist meine Kraft. Und Gabriel, seine Aufgabe ist es, sehr wichtige Beschlüsse von Gott ganze Völker und ganze Nationen mitzuteilen. Und das unmissverständlich. Ein Beispiel, dass Engel heute noch Nachrichten überbringen. Meine Schwester hat eine Biografie entworfen und hat die mir zum Lesen gegeben. Sie und ihrem Mann haben während 20 Jahren in Rumänien Hilfsgüter unter den Ärmsten der Armen verteilt. Sie haben sich um die von der Gesellschaft ausgestoßenen Menschen gekümmert und eine Hausbaufirma gegründet als Hilfe zur Selbsthilfe. Sie schrieb dort in einem Teil: Wir hatten im Lauf der Jahre viele, viele berührende, aufrüttelnde und schockierende Begegnungen. Ich möchte daraus eine herausgreifen, weil diese für mich eine besondere Bedeutung bekam. Ich saß im Büro und wartete auf die nächste Person. Marcella, meine rumänische Mitarbeiterin, kam und meinte, dass gerade ein junger Mann gekommen sei. Er warte vor der Türe mit einer Mappe. Das tönte nach amtlicher Kontrolle. Dieser Mann wolle unbedingt jetzt mit mir sprechen. Dieser junge Mann in Anzug saß mir gegenüber. Ich fragte ihn, was er für ein Anliegen habe. Er sagte, mein Chef hat mich geschickt. Er lässt ausrichten, dass sie weitermachen sollen mit diesen Sozialwohnungsbauten. Das sei eine gute Sache. Das wolle ich Ihnen mitteilen. Der sympathische Mann ermutigte mich und ging. Ich rief schnell zu Marcella, schau sofort nach, in welche Richtung der Mann weggeht. Ich bin ganz durcheinander. Marcella rannte nach draußen und sagte, ich sehe keinen Mann, er ist verschwunden. Also, wir haben jetzt einzelne Puzzleteile gesehen und kennengelernt und jetzt möchten wir gerne das ganze Bild anschauen. Zacharias zieht wortwörtlich das Grosse los. Er darf ins Heiligtum und dort als Priester dienen. Endlich sieht er das Heiligtum von innen. Ich denke, er ist voller Erwartung und freut sich. Ich denke, er ist auch vielleicht ein bisschen stolz gewesen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall darf er den siebenarmigen Leuchter pflegen. Also er darf da hingehen. Dann Brot auf dem Schaubrottisch austauschen und feine Stoff langsam, oder feine schmeckende Stoff, wenn man dem will sagen, langsam auf dem Altar verbrennen. Was für eine ehrenvolle und würdige Aufgabe. Er ist ausgewählt. Die höchsten Handlungen von einem Priester machen zu dürfen. Währenddem er tief berührt neben dem Altar steht oder vor dem Altar steht, Gott lobt und arbeitet, steht plötzlich ein Engel neben dem Räucheraltar direkt vor ihm. Es ist kein Traum oder keine Vision. Nein, der Engel steht sichtbar vor ihm und redet unmissverständlich hörbar mit ihm. Was für ein Schock, auf so etwas ist er nicht vorbereitet gewesen. Eindrücklicher kann Gott nicht zu Menschen reden. Das, was jetzt kommt, ist nämlich absolut wichtig. Vers 13 lesen wir, aber der Engel sprach zu ihm, fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört. Deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären, den sollst du Johannes nennen. Die Ermutigung vom Engel, oder ja, da die wichtigste Punkt, eben fürchte dich nicht, dein Gebet ist erhört, Elisabeth wird einen Sohn gebären, und den sollst du Johannes nennen. Die Ermutigung vom Engel, fürchte dich nicht, ist eine zentrale Aussage in der Bibel. Die begegnet uns immer wieder. Die Ermutigung, keine Angst hat, die soll unseren Glauben und unser Vertrauen in die Güte von Gott stärken. So werden wir offen für das, was Gott in unmöglichen Situationen und unmöglichen Umständen tun will. Im Umfeld von der Geburt von Jesus sprechen die Engel die Ermutigung immer wieder aus. In dieser Zeit vor 2000 Jahren wird einiges, was unmöglich geschonen hat, plötzlich möglich. Der Engel Gabriel bestätigt, Gott hat dein Gebet erhört. Gott hört unsere Gebet, aber er reagiert auf seine Weise und zu seiner Zeit. Der Engel Gabriel sagt, dass Zacharias und Elisabeth Eltern von einem Sohn werden. Und der soll aber Johannes heißen. Und nicht so, wie es Tradition war, so wie der Vater. Gott gibt dem Johannes einen besonderen Namen als Zeichen dafür, dass er auch eine besondere Aufgabe für ihn hat. Darum bestimmt Gott den Namen und nicht die Eltern. Namen und ihre Bedeutung sind in der Bibel wichtig. Welche Bedeutung hat Johannes? Weiss das jemand von euch? Also Johannes bedeutet, der Herr ist gnädig. Und genau so war auch seine Aufgabe gewesen. Dann prophezeit der Engel, welche wichtige und ehrenvolle Aufgabe der Sohn Zacharias und der Sohn von Zacharias und Elisabeth, wo ihres Kind Johannes dann soll haben. Der Engel sagt im nächsten Vers 16 und 17, und ihr Johannes wird viele Israeliten dazu bringen, sich wieder dem Herrn, ihrem Gott, zuzuwenden. Er wird ein Mann mit dem Geist und der inneren Kraft des Propheten Elia sein, der dem Herrn vorausgeht und das Volk auf seine Ankunft vorbereitet. Und für diese grandiose Aufgabe wird der Johannes schon vor der Geburt mit dem Heiligen Geist erfüllt. Das lesen wir im Vers 15. Jetzt weiss der Zacharias ganz genau, mein Sohn, der Johannes heißen soll, ist ein entscheidender Teil im Plan von Gott. Im Plan von Gott, dass die Menschen mit Gott versöhnt werden durch den Messias, der jetzt dann gleich kommen soll. Der Zacharias zweifelt, ist das wirklich wahr, was da der Erzengel Gabriel gerade gesagt hat? Wie soll das möglich sein? Aus menschlicher Sicht ist die Reaktion von Zacharias vollverständlich. aber bei Gott ist nichts unmöglich. So steht es wortwörtlich auch im Vers 37. Ich greife da ein bisschen vor. Denn bei Gott ist nichts unmöglich. Obwohl menschlich gesehen Zeit fürs Ältere werden beim Zacharias und Elisabeth bereits schon länger abgelaufen ist, wird Elisabeth schwanger. Es ist eine normale menschliche Zeugung und trotzdem ein Wunder. Ich bewundere Zacharias und Elisabeth. Sie haben an die Güte von Gott geglaubt und haben diese Güte über alles gestellt. Trotz ihren demütigenden Umständen, kinderlos zu sein. Ich kann mir vorstellen, dass sie sich damit abgefunden haben, dass Gott ihr Gebet und ihren sehnlichsten Kinderwunsch nicht erhört. Und doch, sie halten an Gott fest durch dick und dünn. Sie haben das Vertrauen in die Güte von Gott nicht fortgerührt. Ähnliches lesen wir auch von den drei Freunden von Daniel. Sie verweigern die Anbetung vom 30 Meter hohen Standbild vom babylonischen König Nebukadnezar, weil sie Gott allein und sonst niemand anbeten wollen. Der König konfrontiert sie mit ihrem Ungehorsam. Und dann lesen wir im Daniel 3, sagen sie dann am König unmissverständlich: Siehe, unser Gott, den wir verehren, kann uns erretten aus dem glühenden Ofen. Und auch aus deiner Hand, o König, kann er erretten. Und wenn er es nicht tut, so sollst du dennoch wissen, dass wir deinen Gott nicht ehren und das goldene Bild, das du aufrichten lässt, nicht anbeten werden. Also, ich habe das speziell gefunden, wie es da beschrieben wird. Sie vertrauen, dass Gott kann wirken. Sie tun das nicht, sie erwarten nicht das zu 100% als Druck, sondern sie vertrauen Gott und sagen, Gott kann. Und wenn er es nicht tut, dann hindert uns das nicht. Dann lassen wir nicht davon ab, dann tun wir gleich, wir glauben genau gleich weiter. Das sind für mich herausfordernde Vorbilder mit ihrem echten, unermüdlichen, standhaften, treuen Glauben und Vertrauen in Gott. Sie haben sich nicht von widrigen Lebensumständen und Problemen bestimmen lassen, sondern die Güte von Gott über all ihre Lebensumstände gestellt. Wo brauchst du ein Wunder? Wo sehnst du dich nach bereinigten, geklärten Lebensumständen? Bist du bereit, dich nicht von deinen Umständen treiben zu lassen, sondern jedem Umstand ohne Zweifel Gott zu vertrauen, dass er ein gütiger Gott ist, nichts als gut? Was sind deine Antworten auf diese Fragen?